Ja, das sieht doch schon mal gut aus.
Sagt live, ja.
Sagt live, ne? Okay. Ja, dann sage ich herzlich willkommen zum fünften Schachtalk inzwischen am Sonntag, immer 20:15 Uhr, wenn es nicht gerade ausfällt. Und nach 15 Sekunden haben wir schon 7 Zuschauer. Das ist natürlich super. Also scheint sich rumzusprechen. Ja, und wenn ihr hier seht, dass ich nach Geld bettle, das habe nicht ich geschrieben, sondern das macht hier das Tool automatisch. Ja, ich darf erstmal meine Gäste begrüßen und zuerst meinen Co-Moderator, der mich letzte Woche auch sehr gut vertreten hat, Jonathan Karlstedt, der Mann, der 4 Stunden in der Nacht nur schläft, weil er 20 Stunden fürs Schach schuftet, Chefredakteur der Zeitschrift Schach und ich weiß, was weiß ich, was noch alles. Hallo Johnny, willkommen.
Hallo allerseits.
Und Johnny, ich würde dir überlassen, unseren Gast vorzustellen, denn ich glaube, du kennst ihn sogar ein bisschen besser. Ihr habt schon das eine oder andere Mal die Klingen gekreuzt.
Ja, also Raimund und ich, wir kennen uns aus ganz vergangenen Tagen, aus Hamburger Zeiten und zuletzt haben wir uns aber gesehen vor den Räumlichkeiten des SV Werder Bremen vor einigen Jahren. Und es ist einer der Menschen, die, selbst wenn man sich 5 Jahre, 10 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange davor nicht gesehen hat, man führt das Gespräch einfach weiter. Inzwischen in England leben, dort auch, glaube ich, im dortigen Schach ein wenig verwurzelt. Raimund Klein.
Moin.
Ja, hallo Raimund.
Ja.
Ja, du hast ja offenbar eine bewegte Karriere. Ich habe gesehen, bei Bremen warst du, bei Hamburg warst du und
Ja.
jetzt in England. Erzähl doch
Genau.
mal so
Ja, ich
ein
bin
bisschen.
ja, ich war genau. Ich bin jetzt seit Ende 2013 in Großbritannien. Wir sind jetzt mehrfach umgezogen. Wir sind jetzt seit im Sommer werden es jetzt nächsten Monat, wenn es genau 5 Jahre, die ich jetzt hier bin in einer Stadt namens Yeovil in Somerset, muss man noch nicht von gehört haben, hat ungefähr 45.000 Einwohner. Genau, ja, ich bin in der Zeit, ja, bin halt da viel rumgekommen, habe einiges hier auch schon mitgespielt, vor allem die 4NCL. Ja, und ansonsten bin ich da, ja, so ein bisschen dabei, genau.
Ja, und schaut mal, was
Hab
ich hier kann.
letztes Jahr habe ich mal auch mal meine Schiri-Lizenz reaktiviert durch einen Kurs hier bei der ECF. Ja.
Ja, Raimund, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ich habe hier noch, hier kommen nämlich schon Kommentare rein von Manuela Vlies, die in der Zeitschrift Schach erwähnt worden ist und sich bedankt hat. Und das kann man hier in dem Tool auch einblenden in den Bildschirm. Das wird er
Ui.
jetzt hier im Podcast natürlich nicht. Also vielen Dank, Manuela, für deinen Kommentar. Und ja, was wollen wir uns als erstes Thema raussuchen? Die Woche war ja schachlich gesehen nicht so ereignisreich. Es gab kein Superturnier oder so. Für mich das Highlight war die Performance von Wassily Iwantschuk. Johnny, hast du es ein bisschen verfolgt? Hast du ihn vielleicht sogar mal live gesehen? Der hat ja 3 Turniere in Spanien gespielt und 18 Siege, 9 Remis, kein einziges Mal verloren. Also der hat ja ein unglaubliches Comeback gefeiert. Wie ist sowas möglich?
Ja, ich kann sogar noch einen drauflegen. Ich habe mal eine klassische Partie gegen ihn gespielt. Das muss Gibraltar 2017, 2018 gewesen sein, als ich dort meine GM-Norm gemacht habe. Da hatte ich, das war ein super stark besetztes Turnier, ne? Also ich war gerade so obere Hälfte und ich hatte 5,5 aus 8 gegen Schnitt von 2,6 oder so. Das lief fantastisch. Ich hatte Grigorian geschlagen, sorry, Oparin geschlagen und noch irgendein Supergame geschlagen und gegen den Rest Remis. Und da wurde ich dann in Runde 9 runtergelost gegen Iwantschuk. Der hatte nämlich nur 5 aus 8. Und dann haben wir gegeneinander gespielt. Ich habe das Jenisch Gambit gespielt. Und ja, war natürlich eine schöne Partie. Und gut, habe am Ende natürlich verloren. Und genau, in der letzten Runde noch gegen Michalczewski auch verloren. Damals hatte ich das Glück bei Gibraltar, dass dort die Ratinggruppen nach Elo-Zugewinn vergeben wurden und nicht nach Platzierung. War mein bisher höchstes Preisgeld mit 2.500 Pfund. Genau, und das ist also, Iwantschuk ist so, wie er ist, immer. Das fand ich sehr, sehr interessant. Nämlich, ich habe kurz darauf in Hoogeveen gespielt und dort hat er so einen Wettkampf gespielt und da hat er immer dann, glaube ich, Dame oder Mühle oder irgendwie sowas gespielt und hat nur darüber geredet die ganze Zeit. Also ein sehr interessanter Mann. Ich habe es natürlich verfolgt Und ja, absoluter Wahnsinn, ne? Mit 56 so eine Energieleistung, ja. Ganz großartig.
Der lebt und liebt Schach, ne? Also das ist, wenn man ihm eins ankreiden muss, nur dass es vielleicht ein bisschen zu sehr liebt. Also vor ein paar Wochen gab es ja dieses Video, wo er nach irgendeiner verlorenen Partie dann wirklich geheult hat wie ein kleines Kind. Also weil, ja, aber ja.
Ja. Das war gegen Naroditsky, glaube ich, ne, wo er auf Zeit verloren hat.
Irgend sowas, wo Naroditsky
getröstet hat. Ne?
Ja, da wollte man ihn einfach nur noch in den Arm nehmen. Aber,
ja. Und dann gibt es dieses legendäre Video, wo er beinahe die Siegerehrung verpasst von irgendeiner Blitzschach-WM oder sowas, weil er parallel irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas anderes gespielt hat, irgendeine Schachvariante oder sowas. Du siehst auf der Tribüne der Siegerehrung, kalkuliert er noch dieses andere Spiel, was er gerade macht. Ne?
Also, ja, der ist völlig dabei. Es gab so einen Fall bei der Olympiade in Dresden damals, war das genau. Das hat Gusti hat das in der Talkshow erzählt. Da gab es einen Fall, da hat er irgendwie, war Iwanchuk, der hatte eine richtig coole Partie gespielt, macht er ja häufig und so gewonnen, aber der war völlig durch und nur war er dummerweise ausgewählt worden für eine Dopingprobe und der Dopingmensch, der stand halt da, er hat nicht begriffen, was der von ihm wollte und ist dann irgendwie weggegangen und ja, ne, nach internationalen Regeln, wie wir das ja alle wissen, gilt das damit als verweigerte Dopingprobe und damit als positiver Dopingtest. Damit war Iwanchuk der erste Dopingfall im Schach.
Ah, okay, verrückt.
Stimmt, ich erinnere mich dunkel an die Geschichte, ja. Das ist Iwanchuk.
Okay, naja, Wahnsinn. Ja, was haben wir noch? Habt ihr den Tatort geguckt? Ja. Da ging es um Schach. Raimund, erzähl.
Ja.
Die Kritiken waren ja nicht so toll.
Nee, also der Spiegel hat 2 von 10 gegeben. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber also ich fand's, war jetzt auch nicht so begeistert. Ich war jetzt irgendwie, war vielleicht ein bisschen Durchschnitt. Also, weil ich sagen muss, der Schach, das ging sogar noch. Also da war ich doch sehr positiv beeindruckt, weil da hat man, als Schachspieler, wenn man irgendwo hört, Schach ist in den Medien drin, dann hat man immer so, pauschal immer so Sorge, ja. Also, ich weiß nicht, wie viele zum Beispiel Theaterstücke ich gesehen habe. Das erste, was einem auffällt, ist, die Schach steht in der Grundstellung. Und Dame und König sind vertauscht. Ja, fängt schon mal damit an. Und das haben sie also da, also den Teil, das haben sie da, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber insgesamt, ja, weiß nicht. Also, sie haben es doch wesentlich übertrieben. Muss ich dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der typische Tatort-Zuschauer. Ich gucke die Münchner kannte ich jetzt noch gar nicht. Und ansonsten, keine Ahnung, gucke ich das vielleicht alle paar Jahre mal, wenn zufällig Münster läuft oder so, ja. Aber, nee, also sagen wir mal so, es hat mich nicht dazu animiert, jetzt dieses Verhalten gegenüber des Tatorts zu ändern.
Ja. Thomas Brochhagen sagt zwar enttäuschend, aber Niklas war am authentischsten. Also Niklas Huschenbe, der hat da mitgespielt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, also er war Schachkommentator für dieses Turnier, für dieses Fake-Turnier, was da gespielt wurde. Der hat da also, er hat es schon gut gemacht, aber einige Sachen. Also man hat schon gemerkt, dass ihm die Texte geschrieben wurden, weil so richtig redet da keiner. Also es fing schon mal damit an, dass sie, anscheinend haben die ganz bewusst darauf verzichtet, die Koordinaten in der Online-Kommentar zu sagen. Ja, also statt Turm C8 wurde dann gesagt, ja, der Turm zieht jetzt ans Ende oder irgendwie sowas. Also,
ne? Ja, okay. Naja, ja gut, ist ja nicht so, so tragisch. Also ja, meine Erwartungen waren eh nicht groß, weil Schach im Fernsehen, bis auf das Damengambit, gab es noch nie irgendwie was, wo ich gesagt habe, Mensch, da ist das Schach richtig getroffen.
Also ja.
Sympathisch getroffen. Also, die Schachspiele werden ja immer als Verrückte dargestellt.
Ja, und also wobei ich jetzt sagen muss, gerade wo du das Damengambit erwähnst, also ich fand das so wunderbar, diese Szene mit ihrer Mutter bei dem Turnier in Mexiko. Nachdem sie da die eine Partie verloren hatte und völlig aufgelöst war und erzählt hat, und er hat mich angegriffen und dieses mit seinem Turm und die Mutter guckt sie nur an. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du erzählt hast. Und dann dachte ich mir so, so klingen wir also gegenüber unseren Lebensgefährten.
Ja, wir sind schon Nerds manchmal, ne?
Weiß nicht, Johnny, geht dir das manchmal ähnlich? Oder?
Nee, weil meine Frau ja auch Schach spielen kann. Ach so, die hat immer 1900. Okay, also ich umgebe mich nur mit Menschen, die Schach spielen können, damit ich das Gefühl habe, einer von den Normalen zu sein.
Das hast du clever gemacht, Johnny. Johnny, wir müssen noch eine interne Sache frühstücken, hätte ich jetzt fast gesagt, oder erklären. Die Chess Tigers haben ihr Portfolio erweitert. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen.
Genau, also seit dem Dienstag vor Kränke, beziehungsweise dem Montagabend vor Kränke, da wurden die Verträge endgültig unterschrieben, ist der Schachverlag und damit auch der Schachversand Dreier Teil der Chess Tigers Familie. Das ist ein vor allem auf Antiquitäten spezialisierter Schachhändler aus Ludwigshafen, der bis 2019 dort auch noch ein Ladengeschäft hatte und danach Corona das nicht wieder aufgemacht hat, sondern zu einem Wohnhaus umgebaut hatte. Und genau, dort waren wir dann am Dienstag vor Kränke, haben die ganzen Sachen geholt, sie schon bereits beim Kränke Chess Festival verkauft. Und jetzt die Seite gibt's weiter, schach-dreier.de. Und dort werden wir also unser, oder haben unser, wie das heutzutage mal heißt, unser Portfolio erweitert und bieten jetzt also auch Schachantiquariat an und ja, sind sehr dankbar. Ich kenne die Familie Dreier über meinen Großvater, der dort schon vor 40 Jahren eingekauft hat. Die wohnen quasi um die Ecke und entsprechend hat auch mein Vater dort eingekauft, die alle aus Ockersheim kommen. Und genau, das ist jetzt Teil der Chess Tigers Family.
Ja, schöne Sache. Und es war ja auch keine feindliche Übernahme, sondern es war ja, es ging ja von Reinhold Dreier selbst aus.
Ne? Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, den feindlich zu übernehmen. Also, so läuft das ja auch nicht. Sondern genau, also wir waren da im Austausch und am Ende können wir halt auch über die Zeitschrift Schach und so Sachen bieten, dass man sicherstellen kann, dass es diesen Versand noch lange gibt und das ist natürlich einer Person oder einer Familie wie der Familie Dreier auch wichtig, dass das dann nicht irgendwie, dass wir keine Eintagsfliege sind, sondern dass wir schon den Anspruch haben, das noch ein bisschen zu machen.
Ja, ist ja ein Lebenswerk, was man dann da auch übernimmt.
Ja, das übernimmt man da. Das kommt natürlich dann auch mit einer gewissen Verantwortung. Ich habe in den letzten Tagen so viel mit Familie Dreier, vor allem mit Reinhold Dreier, telefoniert, der da uns auch noch tatkräftig unterstützt bei allen möglichen Sachen. Und genau, das ist ganz, ganz großartig und hat mich sehr gefreut, dass weil es eben Teil über meiner schachlichen Erziehung ist, dadurch, dass mein Vater und mein Großvater dort immer eingekauft haben.
Herr Raimund, wir haben gerade über Kränke als größtes Schachturnier der Welt gesprochen. Ich habe da immer so ein kleines Zucken, weil meiner Meinung nach gibt es noch ein anderes größeres oder größtes Schachturnier der Welt. Und als jemand, der mal in Hamburg war, weißt du sicher, was ich meine?
Alsterufer.
Alsterufer-Turnier, genau. Das ist jetzt nämlich wieder im Juni, habe ich mitbekommen. Mit, ich glaube, 4.000 Leuten oder sowas. Wobei die Frage ist, ist es ein Schachturnier oder ist es mehr so ein Event?
Ja,
John, ich schüttel schon den Kopf. Raimund, warst du schon da? Hast du es ja schon
angeguckt? Nein, witzigerweise nicht, weil ich bin ja gebürtiger Niedersachse. Ich bin, also meine Hamburger Zeit, da war ich schon erwachsen und so. Deswegen habe ich mit dem Alsterufer-Turnier in dem Sinne nie was zu tun gehabt. Ich glaube, irgendwann haben die erst mal angefangen, danach abends für ein sogenanntes Veteranenturnier zu machen. Also da war ich halt einmal dabei. Aber ansonsten habe ich das selber nie live gesehen. Nein, aber es ist ja so, wie funktioniert das? Du hast immer Achtermannschaften von Schulen, aber die spielen halt ein Match gegeneinander, aber es ist so. Und dann hast du logischerweise haufenweise 8-0s, unter denen wird dann irgendwie verlost. Ne? So geht das, glaube ich.
Genau. Also es ist jetzt nicht ein Turnier mit mehreren Runden oder so. Man kommt da halt an mit seiner Schule und wird optimalerweise gegen eine Schule gelost vom anderen Alsterufer. Dann wird da eine Partie gespielt und dann gehen halt alle wieder nach Hause. So läuft das im Grunde genommen.
Aber trotzdem eine großartige Sache. Also allein die Bilder, ne, von der Drohne gemacht oder was auch immer, das sieht schon spektakulär aus.
Ja, inzwischen ja eine Arena. Früher war das in so einem Kongresszentrum noch.
War das nicht in Freien? Ach nee, das ist, glaube ich, Bremen. Die machen
genau,
das
immer. Genau, Bremen ist das in Freien auf dem Rathausplatz.
Ja, Marktplatz, ja. Das gibt es ja auch jetzt seit, weiß nicht, inzwischen schon 8 Jahren oder so. Ja,
ungefähr,
ja. Ja, so der Renke ist auch da. Ich blende mal kurz ein, was er schreibt. Der war also auch bei Dreier Kunde. Okay, Renke, der ich glaube im dritten Schachpodcast war.
Ich glaube, im zweiten war Rainer, ne?
Mit Rainer Boom an. Nee, die waren doch zusammen. Oder? Ach, ich krieg's auch nicht mehr hin. Ist auch egal. Also wir haben hier nur tolle Leute.
Der dritte war Poldi,
ja, genau.
Genau.
Ich habe mir nämlich mit Dimitri angehört und da hast du die ersten drei erzählt. Und da war Rainer nicht dabei, weil wir einen Doppelpodcast hatten mit Renke und Rainer. Macht nichts, der Rainer wird es dir verzeihen.
Ja, der ist so lieb, der wird mir das verzeihen.
Das denke ich auch. Ja, ich habe noch Themen, aber ich will euch nicht überfahren. Habt ihr noch ein Thema mitgebracht, worüber ihr sprechen wollt? Oder sonst gucke ich wieder auf meiner Liste.
Ja, Raimund, ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du mir erzählt, wie das läuft bei euch im Ligasystem. Und ich bin der Meinung, dass du mir damals erzählt hast, dass das schon ein bisschen anders ist als in Deutschland. Kannst du da vielleicht mal für die Zuschauer und auch für mich zur Auffrischung erzählen, wie sich das unterscheidet, der Ligabetrieb?
Also, was ja in Deutschland durchaus, glaube ich, bekannt, so ein bisschen bekannt ist, ist diese 4NCL, die 4NCL. So, das ist so, ja, gewissermaßen das Gegenstück zur Bundesliga, wenn man so will. Wobei, da spielen jetzt, glaube ich, nur ein oder zwei Teams mit Großmeistern, die auch bezahlt werden. Der Rest sind sozusagen 0815 Leute mit starken Amateuren. Das ist so eine Veranstaltung, die wird inzwischen, glaube ich, vier verschiedenen Stufen wieder durchgeführt. Das ist, da gibt es halt ein paar Wochenenden im Jahr. Da wird, also die ersten drei Ligen, die haben inzwischen sind die vollzählig, deswegen gibt es inzwischen wieder mal eine vierte Liga. Das wechselt aber jedes Jahr, je nachdem, wie viele Mannschaften sich anmelden.
Es gibt nur vier Stufen, also bei der
vierten
Liga ist Schluss. Das ist nicht wie bei uns teilweise in die siebte oder achte Liga runter.
Genau, weil das ist nämlich das Nächste. Also diese 4NCL, das ist eine zentrale Veranstaltung, kann man sich halt anmelden mit irgendwelchen Mannschaften. Das ist auch eine gesamtbritische Veranstaltung, die heißt Four Nations League, weil das eben für ganz Großbritannien ist, während es ja hier wie das ist ja sowas, was man auch in Deutschland nicht kennt, aber hier gibt es tatsächlich eine English Chess Federation, eine Scottish Chess Federation, eine Welsh Chess Federation, die haben sich, also weiß ich, vor 50 Jahren oder so war es nur irgendwie britisch, aber das hat sich irgendwie alles abgespalten, was gerne die Schotten ja so gerne machen. Aber diese 4NCL, die hat nichts mit dem sozusagen normalen Ligabetrieb zu tun, den man als einfacher Verein hier so hat. Es gibt immer diese auf County-Level, also so, ja, das gibt es in Deutschland nicht mehr so viel. Also manche Bundesländer haben auch diese Regierungsbezirke, so das ist so ungefähr das Gegenstück in der Größenordnung, muss man sich das vorstellen. Und die organisieren jeweils einzeln ihre jeweiligen Ligen, aber da ist jetzt nicht, da ist kein direkter Übergang. Ja, das ist kein System, dass man halt sagt, so, ich spiele jetzt. Ja, in Hamburg Hamburg ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir besser Niedersachsen, weil sich das dann ja immer so höher vereinbart. Ja, es gibt irgendwie die Bezirksliga, da spielst du dann nur innerhalb deines Schachbezirks und dann gibt es eine Verbandsliga, wo du dann vielleicht noch mit ein, zwei anderen Bezirken zusammenspielst, eine Landesliga und immer mehr und dann geht das irgendwann auf Bundesebene rauf. Das ist hier nicht der Fall. Du hast hier diese County-Levels, die auch alle dann, die sind halt beschränkt auf die Counties mehr oder weniger oder ab und zu gibt es halt auch mein Verein hier, Yeovil, wir sind genau an der Grenze zum Dorset County, wir spielen in zwei Ligen. Und das können wir machen, weil eben diese Vereinigungsebene da gar nicht existiert. Dann hast du nur innerhalb dieser Ligen, hast du dann auch jeweils 1, 2, 3, je nachdem, wie es ist, hast du entsprechend viele Stufen und dann spielt man da halt auch manchmal so Auf- und Abstiegssystem. Das ist aber mehr so, ja, weil letztendlich ist dann sowieso egal. Das ist alles nicht so stark geregelt, weil wozu? Ne?
Brauchst also ja jeder macht da so ein bisschen, wie er will und alles dezentral. Und wenn, also egal, ob man dann Erster in der entsprechenden Liga des Bezirks wird oder was auch immer, man kann sich so oder so für dieses zentrale Wochenende da oder Woche erstmal anmelden.
Ja, und bei dieser 4NCL, das ist jetzt auch nicht so, dass du da unbedingt mit demselben Verein hinfährst, bei dem du sowieso Mitglied bist. Also zum einen eben, weil man eben sowieso diese verschiedenen Ligen hat, gerade Leute, die an County-Grenzen leben. Wenn der eigene Club da nicht in mehreren spielt, dann sind die häufig auch mal Mitglieder in zwei, drei Vereinen und spielen entsprechend rum. Und bei dieser 4NCL, da meldet man sich dann halt mit mal irgendwie an. Da sind dann halt häufigerweise auch irgendwelche Teams dabei, wo die Leute von überall herkommen. Das sind dann alte Freunde, die sich einfach zusammenfinden unter dem komischen Namen Woodpusher oder keine Ahnung was. Also ja, es sind auch Clubs dabei, die auch als Club mehr oder weniger spielen, aber eben nicht nur.
Was gefällt dir besser?
Also es hat, man muss sich da schon ein bisschen dran, es ist natürlich ein bisschen Umstellung, ne? Das ist klar. Also die das ist immer eine blöde Frage, weil ich kenne das deutsche System halt so lange, wenn man daran aufgewachsen ist, ne? Dann hat man es natürlich dran gewöhnt. Also ich glaube, was so ein bisschen wegfällt, ist, also man merkt hier schon, dass du auf diesen, gerade hier der Summer, dieses Somerset County, wo wir sind, da sind wir mit Abstand der stärkste Club. Einfach mit, ich sag, also, ne, also ich bin ja mit meinen, was weiß ich, 1950, 1960 oder was, ich bin da jetzt einer der drei Spitzenspieler. So, und die anderen beiden sind auch ungefähr in dieser Preisklasse. So, und da dominieren wir quasi die Liga. Und da kannst du dir dann vorstellen, dann hast du auf der Verbandstagung kümmern sie sich dann eher darum, dass die unteren Ligen nicht zu stark werden und können wir da nicht irgendwelche Zahlenbegrenzungen einführen und was weiß ich nicht alles. Ja, du merkst schon, dass dann sehr viel in gewissen Gegenden fällt dann so dieser Gedanke weg, lass uns doch einfach mal ein bisschen mehr machen. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist da. Gut, vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Eindruck, aber ich hab das Gefühl, dass dieser Gedanke eben in Deutschland dadurch, dass du zumindest theoretisch, egal wo du bist, aus der untersten Klasse, die Perspektive hast, Mensch, ich könnte mal Bundesliga spielen, ne, das ist ein anderer Ansatz.
Michael, wann spielst du Bundesliga? Wann steigt dein Verein in die Bundesliga auf?
Ich spiele in der höchsten Liga unseres Bezirks. aber das, da bin ich schon genug gefordert. Also heute habe ich auch wieder 4,5 Stunden am Brett gesessen. Auch erfreulicherweise gewonnen. Aber
ja, siehst du, super.
Ja, zu spät angefangen mit Schach, ne? Das ist einfach, ja, einfach schwierig. Ja,
das sind,
geht
das
euch
sind
so das Sachen, auch so? Ich habe die ganze Zeit so Kombinationen im Kopf, dass wenn man irgendwie 4-5 Stunden Schach spielt, dass das einen so durch den Tag verfolgt oder auch beim Einschlafen. Ich kombiniere da so vor meinem geistigen Auge um mich rum und sehe Probleme und so. Habt ihr das nicht? Ich finde das ganz furchtbar. So glaub, wie wenn man 10 Stunden Auto fährt, ne? Dann fährt man ja im Schlaf auch noch Auto. So ist es bei mir auch mit Schach.
Ne? Also ja, was ich glaube, was da hilft, ist direkt nach der Partie sofort eingeben und zumindest mal die Schnellanalyse durchlaufen lassen.
Ja,
so, dann ich glaube, dass das also zumindest bei mir ist es so, dass ich dann nicht noch ewig lange damit rumhantiere. Wobei ich sagen muss, das ist auch so Sachen, ich würde mal gerne mal wieder so eine lange Partie spielen. Also das ist, hast du hier, also bei der 4NCL hat man es, aber die normalen Partien auch wieder, das ist in diesen Bezirksligen, die sind im Grunde so ausgelegt, der Clubabend, der beginnt standardmäßig, egal wo du bist, um 7:30 und die sind um 22:30 fertig. Und darauf sind die Bedenkzeiten, also das ist, also für mich ist das fast schon schnell Schach, was man da spielen muss in den Mannschaftskämpfen.
Also ich merke immer, es tut mir nicht gut, wenn ich versuche, Dinge zu ändern, die man nicht ändern kann. Deswegen eine Partie, die zu Ende ist. Also ich ärgere mich, wenn ich verloren habe, aber nicht über die Züge, sondern
ist dann weg. Darf ich euch mal eine ganz tolle Partie, oder nicht eine ganze Partie natürlich, aber mal eine tolle Sequenz zeigen, die ich bei Grenke gesehen habe, die in keiner Berichterstattung vorgekommen ist, die ich ganz toll finde.
Das ist deine Show.
Komm her. Wenn das hier klappt, ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, dass ich nicht wieder einfriere. Hier, das ist aus der zweiten Runde von Chess 960.
Also ich sehe noch nichts. Johnny, siehst du was?
Nein, noch sehe ich auch nicht.
Oh. Präsentieren.
Oder muss ich da jetzt parallel auf YouTube gucken?
Ja, vielleicht, du kannst hier zur Bühne hinzufügen. Wenn du da mit der Maus über das
Bild... Eigentlich habe ich meinen Bildschirm geteilt und das müsste...
Warte mal, ich kriege immer, wenn ich alles kaputt mache jetzt, ne, dann bin ich schuld.
Ach, wie hast du das gemacht? Jetzt erscheint
da ist was. Ja.
Du siehst doch diese Leiste mit uns hier unter dem eigentlichen Bildschirm, ne? Und ganz rechts war bei mir das Brett und wenn ich dann mit der Maus rübergegangen bin, dann stand da zum Bildschirm hinzufügen.
Ah, sehr schön. Okay, also jetzt sehen es auch die, die Leute, die es über YouTube hier sehen. Das ist aus der zweiten Runde ein Pole, den ich vorher noch nie gehört hatte, gegen Aravind Chidambaram, also dieser indische Shootingstar, der jetzt so die letzten Monate erfolgreich gespielt hat, hat hier aber verloren. Findet ihr mit Weiß den Zug? Ne, wahrscheinlich nicht, der ist schwer zu finden.
Also aber auf jeden Fall zwei. G7 gefolgt von G4 irgendwas.
Nee, nicht ganz. Schade. Das kommt auch noch vor.
Naja, das ist irgendwas auf G, ne? Also wenn man den guten alten Regeln folgt, erstmal schlagen oder so, dann wäre das natürlich Turm G7. Ansonsten starke Drohung wäre auch sowas wie Turm G5. Wenn man damit anfängt, aber wie damit immer noch dieses H7 fällt. Turm G6 sieht spannend aus, um ihr das abzunehmen. Und dann kann man.
Nicht. Turm D7.
Hey, Wahnsinn.
Ja, gut, du hast den Turm jetzt schon angefasst.
Ach so.
Ja, das hier geht natürlich nicht, ne, wegen diesem Schach und Abzug.
Ja.
Was wurde jetzt gespielt? Turm F8 wurde gespielt. Und jetzt kam Läufer D3.
Ja, okay.
Dame schlägt H5. Und jetzt, ihr seht ja die Notation, ne?
Ja, das ist.
Das ist jetzt natürlich gemein. Okay. Ja, gut, okay. Das also muss ich beim nächsten Mal nochmal üben.
Turm schlägt D7. Ich hab's.
Ja.
Aber ist das nicht toll? Zwei Turmopfer hintereinander im Abstand krass, von zwei Zügen?
Das ist gut.
Ja, schon schrill, ja.
Also den Turm kann man hier eben nicht schlagen.
Dame G3 Schach.
Wahrscheinlich,
genau. Ne? Dame G3 Schach und Matt in ein paar Zügen, keine Ahnung.
Ach so, weil König H8 den Läufer nimmt und Ende, ja. Und ansonsten muss die Dame dazwischen, dann schnappt man sie halt weg. Ja, okay.
Also ich fand es großartig. Zwei Turmzüge, zwei Turmaufgaben hintereinander. Einmal hier das Turm D7 und dann hier nochmal Turm G7.
Ja.
Aber okay, ich
Das hat was, ja. So, wer war das noch jetzt? So,
Johnny, jetzt musst du das mal wieder stoppen. Genau. Ja. Also es gibt immer wieder so kleine Schätze irgendwie in so. Mhm. Hier kommt noch eine Frage rein, die können wir vielleicht mal beantworten. Schachfreundin Neckarsteinach, Renke, gibt es einen englischen Vincent Keimer? Und wer wird der Nachfolger von Michael Adams? Also einer der erfolgreichsten erfolgreichsten Spieler, den es gibt.
Ja,
Talent. Es gibt doch so einen jungen 10-, 11-Jährigen, der Ethan irgendwie Kang. 2-3 hat oder sowas, ne?
Ja, der vor, was weiß ich wann, der Jüngste war, der jemals die 2-2 geknackt hat. Und dann genau, ja auch noch diese Bodana.
Ethan Pang.
Ja. Genau, Ethan Pang und diese Bodana, dieses 9-jährige Mädchen, die war mal 9. Da wollte ich, wenn wir über England sprechen und wo wir eben über Schach in Medien rechnen, dann müssen wir, glaube ich, auch über was sprechen, was hier die letzten 6-7 Wochen über die Bildschirme geflimmert ist. Die BBC hat eine Show aufgelegt namens Chess Masters The Endgame. Die Idee war halt. Also die Moderatorin war früher war die beim Great British Bake Off, also das Original. In Deutschland ist das, glaube ich, das große Backen. Und die Show war im Grunde so ähnlich angelegt, nur mit Schach. Sprich, du findest halt Leute, die Schach amateurhaft spielen und erzählst dann ein bisschen die Hintergrundgeschichte und lässt sie dann in verschiedenen Channels gegeneinander antreten. Die Moderatorin, wie gesagt, das war Sue Perkins. Dann war noch so einer dabei, der ist Schachtrainer, keine Ahnung, hat irgendwie 1850 oder was. Der war wohl bei The Traitors mal dabei, also irgendwie so ein Reality-Mensch, der sich da schon auskennt. Und David Howell. Der hat dann so, die fachliche Seite da repräsentiert. Der hat das auch, muss ich sagen, ganz gut gemacht. Also die erste Show war so ein bisschen, muss ich sagen, also die ersten zwei Sendungen, da war ich nicht sehr begeistert. Also das Niveau war jetzt nicht
mehr. Alle Kritiken, ne?
Ja, das Problem ist immer, wen du fragst. Ne? Also wenn man da jetzt als Vereinschaftsspieler drauf guckte, und dann war das Niveau schon sehr niedrig, also gerade zu Anfang. Also wenn, da weiß ich, die haben da zum Beispiel eine Sache gemacht, das war so ein Bauernrennen, Ding und da mussten die halt gegeneinander spielen. Du merktest halt sofort, zwei von denen, die hatten noch nicht mal was, die wussten noch nicht mal, was das Quadrat ist. Also das fand, und dann wurde halt, aber im Vorfeld wurde das erzählt, so ja, das sind jetzt die stärksten Amateure, die wir in ganz England finden konnten. Die waren aber jetzt im Bereich so bei 15, 1600 im Grunde alle. Ja, also ich hatte davon im Vorfeld gelesen, hab dann, aber dachte so, ja, vielleicht sollte ich mich da auch mal bewerben. Und im Nachhinein siehst du, wen sie dir auswählen, ja, da hätte ich gar nicht teilnehmen dürfen. Guten Tag auch. Mhm. Also, und ja, also, aber wenn man jetzt guckt, also es war wohl anscheinend, zumindest habe ich das gehört, es gab wohl einige Leute, die es geguckt haben, die mit Schach von sich aus Haus gar nichts zu tun haben und angeben, also ich kann das jetzt nicht berichten, bei uns nicht, aber wie gesagt, wir sind noch ein kleiner Club in einer relativ kleinen Stadt, irgendwo auf dem Land. Anscheinend sind irgendwo tatsächlich ein paar Leute aufgetaucht bei den Vereinen, die gesagt haben, ach, ich habe das gesehen, ich will das mal ausprobieren. Gut, okay, und dann hat zumindest nach meinem Dafürhalten die Sendung ihren Zweck erfüllt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es Leute animiert, das Schach aufzunehmen, dann
genau. Und will man mal mehr. Gucken, ob es generell auch, was gibt. Also es war auch mal so, wie gesagt, es kommt drauf an, wie eine Phase. Manche Leute waren auch, also manche professionelle Kritiker waren auch durchaus positiv gestimmt. Ja, wie gesagt, aus der Schachgruppe selber hörte man dann eher so negativ, weil die sagten, ja, das ist ja für mich nicht spannend. Ja, du bist auch nicht
Zielpunkt. Ja gut, das ist auch manchmal elitäres Gerede, ne? Das muss man auch.
Ich bin da auch in den entsprechenden Foren. Ich habe mir auch teilweise negativ geäußert, ne? Also hörst du jetzt vielleicht auch so ein bisschen, das hab ich, Sachen, die habe ich auch da so gesagt. Ne? Aber ich musste ihnen zugestehen, zum Ende hin war es zumindest so, dass die Leute dann, also die konnten dann schon, also die, ich sag mal, ab Halbfinallevel, also die letzten drei Sendungen, da konnten die Leute zumindest Schach spielen. Ja, da gab es dann schon, ich meine, es gab zwar in allem irgendwelche Einsteller, gut, es waren dann auch Blitz- und Schnellpartien und so, da kann das schon mal passieren. Und okay, also das konnte man dann zumindest durchgehen lassen. Ob das sich jetzt wiederholt oder nicht, wird man sehen. Oder ob da vielleicht was anderes rausspringt, aber wenigstens war es mal ein Versuch.
Ja, ich finde es überhaupt toll, dass so ein Schachformat das ins Fernsehen schafft. Ne? Wann war es in Deutschland zum letzten Mal im Fernsehen? Bei Helmut Pfleger, ne?
Ja. Ach, ja. Der Großmeister. Seit der zuständige Redakteur, dieser Dritte, der da dabei saß, das war ja der das vorgetrieben hat, der ist in Pension gegangen und da war vorbei.
Ja. Ach, also schau an, da hat Thomas das auch gesehen. Er war angetan. Na, das ist schön.
Ja, Thomas schrieb mir auch auf WhatsApp nach dem letzten Schachtalk, dass der Schachtalk besser war als der Tatort. Also.
Na, das ist doch mal ein Kompliment. Da reden, haben wir ja auch nur Schachexperten geredet letztes Mal. Ja, dann, wir sind schon über der halben Stunde. Ich will euch aber noch gerne die Gelegenheit geben, noch ein Thema anzusprechen oder ein paar Schlussworte oder auf irgendwas zu verweisen, was demnächst ansteht, was ihr vorhabt. Raimund, magst du anfangen?
Ja, was ich vorhab, die nächste. Ach so, genau, das ist noch ein Kuriosum, was es hier in England gibt. Das sind diese sogenannten County-Matches. Also jetzt, wie wir bei den Counties ankommen, die führen tatsächlich Meisterschaften gegeneinander aus und das ist so ein K.O.-System bis zum Finale. Da bin ich nächste Woche, spiele ich dann tatsächlich mal beim Somerset County beim Team mit. Da spielen wir gegen Sussex und wir treffen uns auf halbem Wege in Salisbury oder irgendwo bei Salisbury. Ja, dann mal gucken, wie das wird. Das sind 16 Bretter, also Björn Bente, Johnny, den kennst du ja auch, der war auch mal eine Zeit in England, das ist schon ewig her, der zu seiner Zeit sagt, da waren das Riesenmatches, da haben die an 50 Brettern gespielt. Hm. Also das waren richtig coole Veranstaltungen. Also jetzt ist das mehr so, ja, wie das, ja, aber mal gucken, wie weit wir kommen. Wird spannend.
Drücke ich dir die Daumen. Viel Erfolg. Ja, danke. Und danke, dass du da warst. Johnny.
Ja, ich möchte nochmal, ich weiß nicht, ob die das sehen oder nicht. Ich habe es euch eben schon, bevor wir live gegangen sind, erzählt. Ich war jetzt die letzten drei Tage von Freitag bis Sonntag bei dem Turnier Ran an den Turm in Blumenthal im Kreis oder Bezirk Wittstock-Dosse, welches als Gedenkturnier für Gregor Johann veranstaltet wurde, der am 23. August 2024 beim Wandern tödlich verunglückt war. Und das wurde organisiert von seiner Lebensgefährtin Sandra Schmidt und dem dort Verantwortlichen Rainer Knöchel. Und ich möchte mich einfach nochmal bei Rainer und Sandra, habe ich schon bei der Siegerehrung und im persönlichen Gespräch getan, aber auch nochmal hier auf dieser Plattform bedanken. Die haben das so super gemacht mit Galaabend, mit leckerem Essen, mit ganz viel Liebe und Herzblut. Und ja, war eine ganz tolle Veranstaltung und ich bin mir sicher, dass es Gregor gefallen hätte. Und genau, da wollte ich einfach nochmal einen Dank raus an Sandra und Rainer und das ganze Team dahinter rausschmeißen.
Ja, da haben wir, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Beste Grüße an Sandra. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, Johnny, oder?
Ja, ich bin da. Ich bin da.
Ich bin auch da, hab's zumindest vor. Und sage euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
So.